Heute ist der Tag zwischen Himmelfahrt und der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Ich habe mir schon für nachher noch ein Lied gewünscht, das kennen wir ja alle, von dem Preis Zwischenzeit. Es gibt im Leben immer wieder Zwischenzeit. Und die Selbsterfahrung ist schwierig. In der Kirchengeschichte oder auch in der Geschichte Gottes mit seinem Volk gab es Zwischenzeit. Israel hat wahrscheinlich die längste durchgemacht, 40 Jahre in der Wüste. War nicht geplant von Gott. Es hätte in 11 Tage Reise sein können von Kadesh Barnea bis das verheißene Land. Sie waren 2 Jahre geführt worden und dann die Kundschafter ausgesendet. In den 2 Jahren hatten sie mit Gott so viel Erfahrung gesammelt, dass sie ihm hätten Vertrauen schenken sollen. Haben sie aber nicht. Sie haben gezweifelt und gesagt, also das ist viel zu gefährlich, in dieses Land zu gehen, wenn es dort Riesen gibt. Dann können wir unsere Kinder nicht in dem Riesen aussetzen. Mit dem Ergebnis, dass sie noch 40 Jahre weiter zu wandern haben, dass eine ganze Generation in die Wüste gestorben ist. Eine weitere Zwischenzeit. Ich mache einen großen Sprung. Bitte?
Die Makkabäerzeit.
Nicht nur das, sondern eine Zwischenzeit. Die 70 Jahre von Gott verordnet, die sie in Gefangenschaft sein sollten, eigentlich eine begrenzte Zeit. Aber deswegen in der Zwischenzeit, weil in den 70 Jahren ja ganze Generationen weggestorben sind. Und selbst ein Mann wie Daniel hat die Rückführung nicht miterlebt. Er wusste, er hat gehört, dass die Zeit vorbei ist. Und er hat gebetet. Und wir lesen nicht, dass er wieder zurückgekehrt ist. Die Zwischenzeit der Königin Esther nachher. Als Nebenfrau ausgewählt, beiseite gestellt. Und dann irgendwann zu Ehren gekommen. Der König hat sich für sie entschieden, als neue Königin. Normalerweise Zutritt zum König, aber dann durch das Eingreifen von Haman wieder in der Zwischenzeit, wo sie mit einmal nicht mehr dran wird, wo sie verunsichert ist. Und das kennzeichnet Zwischenzeit. Verunsichert. Mit einmal sind Dinge, die mal klar waren, nicht mehr so klar. Ich sage ein Beispiel. Neues Testament. Jesus stirbt am Kreuz. Er hatte das von euch gesagt. Er hatte auch gesagt, aber stirbt. Aber keiner wusste, wann das sein wird. Er hatte nicht, natürlich am dritten Tag auch dann nach der Schrift, aber es war nicht verstanden. Keiner von seinen hatte das verstanden. Jesus hatte gesagt, kein Zeichen wird euch gegeben werden als das Zeichen Jonas. Im Nachgang können wir solche Andeutungen durchaus einordnen. Ja, Jonas war 3 Tage im Bauch des Fisches geworden. Jesus 3 Tage im Totenreich. Aber für die Jünger war es eine Qualflöße. Und noch am Abend, als er schon den Tag wieder auferweckt war, sind 2 von seinen Jüngern unterwegs nach Emmaus und sie sagen, und überdies haben uns heute einige von unseren Frauen verrückt gemacht. Die haben ja nicht gesagt, die haben ihn schon besiegt. Und dann hat er gesagt, dann hatte er gesagt, dass ihr wieder zurückkehren wird zum Vater. Und 40 Tage vergingen. Jeden Tag konnten ihm seine Jünger begegnen, aber eben auch mal nicht. Ja, er war mit einmal anders als vorne weg. Er ging durch verschlossene Türen. Er kam zu ihnen, als sie sich eigentlich schon verabschiedet hatten und wieder zurück in ihren alten Beruf wollten. Er war mit einem Mal so unberechenbar geworden. Und dann redet er mit ihnen, nimmt sie auf den Berg, auf den Ölberg bei Jerusalem, und wird vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen. letzten Punkt. Und er sagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Nächste Zwischenzeit. Wiederum keine definierte Zeit. Der Pfingsttag findet die im Obersaal, 120 Leute. Ich habe das ja oft gesagt, für mich ein Trost, dass selbst Jesus nach 3 Jahren Dienste nicht mehr als 120 Nachfolger gefunden hatte. Wenn wir nämlich im Dienst sind, werden wir wahrscheinlich mit unseren Erfolgszahlen durchaus noch darunter bleiben. Bemüht sich nicht nur 3 Jahre, sondern viele Jahre lang. Und die Zahl derer, die Jesus wirklich nachfolgen, ist nicht so übermäßig groß. Ich habe in der letzten Woche eine Beerdigung zu halten gehabt, in einer kleinen Dorfkirche in der Nähe von der Brandenburg. Und mir hat diese Kirche gefallen. Das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Kirche, sonst nicht. Aber das war noch eine alte Tradition, der Sarg in der Kirche aufgebahrt. Und dann haben anders als sonst nicht 6, sondern nur 4 Träger den Sarg ausgenommen. Und das war eine Qual, den durch die Tür zu kriegen. Die mussten dann richtig sich umdrehen und sich durch eine ganz enge Kirchentür bewegen. Ich war beeindruckt, wie gesagt, das ist die einzige Kirche, die ich bisher kenne, die erfahrbar macht, dass die Pforte schmal in der Weg eng ist, der zu Leben führt. Das kann man immer denken, das hat zwar jedes Mal gesagt, aber man geht da durch mit ausgebreiteten Ellenbogen und kann da rein und raus spazieren, wie man lustig ist. Nein, der Zutritt zum Reich Gottes ist wirklich eine schmale Pforte. Das verunsichert. Mich hat es wohl gemacht. Die Baumeister haben da was ganz Wichtiges verstanden. Wirklich. Und so frage ich mich, wie diese Jünger denn diese Zwischenzeit erlebt haben. Jesus hatte verheißen, ich gehe zum Vater und ich sende euch einen neuen Verwalter, Tröster, den Heiligen Geist. Tja, in der Zeit war er zwar schon weg, aber der Geist Gottes war nicht da. Das ist eine schwierige Zeit. Ich denke, jeder von uns, der Jesus nachfolgt, kennt solche Phasen, wo er zwar schon mit Jesus in Kontakt ist, aber das Verheißen, die verheißene Fülle, ist irgendwie noch nicht da. Ist noch für eine unbestimmte Zeit entfernt. Liturgisch gilt der heutige Sonntag als nachösterliche Freudenzeit. Natürlich, Jesus auferstanden ist das ein Grund zur Freude. Aber ich glaube, es ist auch nach Ostern manche Frust, manche Bedrängnis, manche offenen Fragen, die überhaupt noch nicht geklärt sind. Und darauf weist dieser heutige Sonntag hin und ich will euch aus der Perikopenreihe dazu 3 Anregungen geben. Das erste ist, Jeremia 31. Und zwar will ich heute darauf hinweisen, auf diese Realität des Heiligen Geistes, die aber kommt. Also die Realität des Heiligen Geistes, die kommt, die für die Jünger in dieser Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten eben noch nicht da gewesen ist. Jeremia 31. Und zwar ab Vers 31 auch noch. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihre Sinne schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner den anderen noch, ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle kennen, beide kleinen Brot, spricht er, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Und der Schwerpunkt ist Vers 33. Denn dort wird dieser neue Bund beschrieben. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihre Sinne schreiben. Wir finden diese Realität tatsächlich als Zitat noch einmal im Hebräerbrief. Ich will das auch nicht ausbreiten, sondern will darauf hinweisen, dass das Zeichen des innewohnenden Geistes Gottes ist. Daran kann man erkennen, ob jemand ein Diener des neuen Bundes ist, Nachfolger Jesu, der von Gottes Geist geleitet wird, dass er in seinem Herzen und in seinem Sinn, also sowohl im unbewussten als auch im bewussten Denken, mit Gottes Geboten übereinstimmt. Nochmal. Das sage ich auch den jungen Leuten. Daran kann man erkennen, ob Gottes Geist in uns ist, ob unser Innerstes mit Gott in Übereinstimmung ist oder gegen sein Wort kämpft. Mit einem anderen Bibelvers ausgedrückt. Deinen Willen zu tun, oh Gott, ist meine Lust. Es war für mich eine erstaunliche Sache, als sehr junger Christ, als ich gemerkt habe, Christsein bedeutet nicht, einen Haufen von Regeln zu beachten, die man vergessen kann oder wo man das Gefühl kriegt, wenn ich sie nicht beachte, dann sündige ich. Das stimmt. Wir sind aus uns selber heraus ja nicht in der Lage, Gottes Gebote zu erfüllen. Aber als ich dann gemerkt habe, das Allerinnerste in mir will, was Gott will. Es gibt zwar etwas, was dem entgegenstreitet, in meinem Verstand, in meinem Gefühl, in meinem Herz. Es gibt irgendwas, das kämpft dagegen. Die Bibel nennt das unser Fleisch, unser natürliches Wesen. Aber mein Allerinnerstes ist in 100%iger Übereinstimmung mit Gott. Mein Geist ist durch seinen Geist lebendig gemacht und wird von ihm geleitet. Und dann ist es dieses lange und manchmal langsame und manchmal mühsame Lernen dieser Leitung zu folgen. Das war dann noch ein Prozess von Jahren. Aber das ist das Zeichen des neuen Bundes. Dass Gottes Gesetz in unseren Sinnen und Herzen verankert ist. Und deswegen war bei den 120 Jüngern schon vor Pfingsten. Woran kann man das merken? Sie waren zusammen und sie waren dort wartend, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie haben einfach das ernst genommen. Ohne zu wissen, wie lange sie warten müssen. Und garantiert haben die zwischendurch auch gearbeitet. Aber am ersten Tag der Woche waren sie zusammen. Und haben sich an das gehalten, was Jesus ihnen gesagt hat. Und ich sage mal so. Wir werden nie alles verstehen, was Gott will. Dazu sind wir zu begrenzt. Aber das, was er uns sagt, was er mir sagt, was er dir sagt. Das kannst du tun. Und damit sind wir Diener des neuen Bundes. Und das ist wiederum die Voraussetzung, um die ganze Fülle zu finden. Denn die damals Versammelten, auf die ist dann die ganze Fülle der Verheißung Gottes gekommen. Auf die kam der Geist Gottes wie Zungen mit Erfüllung. Und setzen sich jetzt. Mit den nachfolgenden Zeichen im Wunder. Furchtbar wächst. Sie reden andere Sprachen, sie verkündigen das Evangelium. Sie beginnen genau den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hatte, zu verkörpern. Und Gottes Geist geht von ihnen nicht mehr. Die Berufung und Gnadengabe sind unbereuchbar. Bleiben, selbst wenn Menschen untreu werden. Der zweite Aspekt dieser Kostbarkeit ist Johannes 16. Das war ebenfalls ein Wort für die Zwischenzeit. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt, noch bevor er gekreuzigt wurde. Und zwar lesen wir ab Vers 5. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du denn? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Also er hat nur gesagt, ich gehe hinter dem, der mich gesagt hat. Keine Frage, oder wen meinst du denn eigentlich? Sondern sie haben nur verstanden, gehe. Und er lässt das. Und schon sind sie mehr als frustriert, traurig. Frustriert, da versucht man ja noch dagegen zu kämpfen. Traurig heißt, ich habe akzeptiert. Da redet der Meister, mit dem ich jetzt 2,5 Jahre unterwegs war, für den ich alles aufgegeben habe. Alles zurückgelassen. Weswegen ich immer wieder angefeindet worden bin und jetzt sagt er, geht. Und Jesus sagt, deswegen seid ihr voller Trauer. Ich aber sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Ich sage euch das, ihr Lieben, wenn wir Jesus nachfolgen, kommen wir immer wieder an Punkte, die irritieren uns. Ganz einfach, weil wir Gottes unerforschliche Pläne nie ganz wissen. Er offenbart uns was, und das kann man festhalten und glauben, aber warum das so ist, selbst wenn er uns das erklärt, ist es schwer, das zu verstehen. Diese Tatsache sehe ich immer wieder bei kleinen Kindern. Ja, ich habe eine wunderschöne Beziehung zu meiner Enkelin, die hier wohnt. Und sie kommt immer wieder mit Anliegen und Fragen. Und wenn ich versuche, das aufzugreifen, sie versucht es zu verstehen, aber schon nach dem zweiten Satz ist sie wieder woanders. Sie kann es nicht erfassen. Und ihr Lieben, ganz klar, so geht es das mit Gott. Der redet zu uns. Der beantwortet auch unsere Frage. Aber wir dürfen nicht denken, dass wir das richtig verstehen. Vor allem nicht zu der Zeit, wenn es uns gesagt wird. Hinterher waren die Jünger natürlich klüger. So werden wir viele Dinge in unserem Leben hinterher verstehen. Aber wenn du da vorstehst oder da drin bist, hörst du zwar die Botschaft, aber kannst du nichts anfangen. Das ist normal. Ich sage das heute deswegen. Das ist eines der Kennzeichen von Zwischenzeit. Wir wissen was, aber es greift noch nicht. Das ist normal, das gehört zu unserem Leben. Und so sagt ihnen Jesus vor Pfingsten, was passieren wird und warum es passieren wird. Aber sie verstehen es nicht. Wir dürfen zumindest eine Ahnung davon haben. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und dann kommt der wichtigste Vers. 8, streicht euch den Namen. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Wir sind alle so voller Ideen, was Sünde ist. Wir verbinden Sünde traditionell mit dem mit schlechter Tat oder falscher Tat. Aber die Sünde, die eigentliche Sünde, die uns nämlich getrennt hält von dem lebendigen Gott, von dem Vater des Lichts, von dem Gott aller Gnade, von dem, der die Liebe ist, sind wir getrennt, dass wir nicht an Jesus glauben. Was ist denn Jesus? Gott rettet. Ihr Lieben, wir dürfen nicht denken, dass wenn wir einmal uns bekehren, dass wir damit fertig sind. Gott ist dann damit fertig mit unseren Sünden. Er hat sie weggenommen und in die Tiefe des Meeres geworfen. Wir sind damit nicht fertig. Wir werden nämlich noch günstig 2 Wochen, im ungünstig 2 Jahre oder Jahrzehnte gequält von dem Verkläger der Heiligen. Er sagt, aber was du damals machst. Aber wenn, aber weil, aber weil du wieder noch was falsch gemacht hast, wirst du bestimmt verdammt werden. Und wenn schon nicht, vielleicht mit Gnade gerettet, die ganze Fülle. Das ist nichts, was für andere. Das ist für die Heiligen, aber das ist nichts für dich. Und das, ihr Lieben, bedeutet, dass der Geist Gottes die Welt überführt von Sünde. Und es ist ein Werk Gottes, wenn ein Werk des Geistes Gottes in uns, wenn wir uns bezeugen, herum geht zum Thron der Gnade. Hast du gesagt, okay, geh, sag, mach den nächsten Woche, geh, beginne neu. Jesus ist immer noch der Gott. Das heißt, zu verstehen, dass Jesus gekommen ist, um die Sünde der Welt wegzunehmen und dass das dann auch wirklich eine Verpflichtung ist, ihm zu glauben. Wem soll man denn vertrauen, wenn nicht ihm? Wem soll man unser Leben anvertrauen, wenn nicht dem, der es immer gut mit uns macht? Wenn das in uns überführt wird, ist das ein Zeichen, dass Gottes Geist an uns wirkt. Auch schon in der Zwischenzeit. Weil, ich sage deswegen Zwischenzeit, weil Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Denkens. Ja, ich benutze jetzt wirklich ein bisschen übersetzt, Besonnenheit ist so Schlagwort. Gesundes Denken, nüchternes Denken. Gott hat uns das gegeben, aber bis dieser Geist der Kraft wirksam ist, werden wir ihn als Erinnerung in uns haben, zu sagen, du glaubst an Jesus, halte dich fest. Ich merke das, weil das gehört zu meinem pastoralen Dienst immer wieder, wenn ich mit Christen im Gespräch oder beim Telefonieren, denen das immer wieder wegrutscht. Ich staune, wie beständig das auch angegriffen wird. Und dass es einfach ist, dort wieder hinzuführen. Das ist unser Dienst ganz klar. Wenn wir denn in der Kraft, in der Fülle des Geistes Gottes leben, ist es unser Dienst, dass wir unsere Mitchristen dahin ermutigen und erinnern. Jesus ist immer noch derselbe. Er ist für unsere, für deine, für meine Sünden gestorben. Gott ist fertig mit dem Thema Sünde. Im Blick auf diejenigen, die glauben. Und über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Was hat es mit Gerechtigkeit zu tun? Was hat denn das mit Gerechtigkeit zu tun, dass Jesus zum Vater geht und und die Menschen ihn nicht mehr mit ihren Augen sehen. Das ist keine rhetorische Frage. Ja?
Ich habe auch darüber nachgedacht und da fiel mir so ein, es wird immer wieder oder würde immer wieder Menschen geben, die ihn wieder zum Tode verurteilen würden. Also es ist darum ganz gerecht, dass er nicht mehr dabei ist, also im ganzen Weltenkreis. Also sein Leben wird wieder gefährdet.
Er unserer Sünde willen dahingegeben, um zu unserer Rechtfertigung, um unsere Rechtfertigung in Haft wegzuholen. Gerechtigkeit Gottes heißt, die Sünde ist einmal bezahlt. Und keiner muss dafür ein zweites Mal leiden. Einmal ist ein Opfer für Sünde gegeben. Und deswegen muss Jesus auch nicht mehr in dieser Niedrigkeit hier sein. Was ist denn Leidende gemeint? Eigentlich eine absurde Geschichte. Warum? Wenn wir den Kindern des Höchsten sind, wieso müssen wir denn auf dieser Erde leiden? Wir sollen doch herrschen. Wir ergänzen an unserem Leibe das, was noch aussteht an den Leiden des Christus für die Veränderung der Gemeinde. Jesus ist in das Leiden der Welt hineingegangen, um Menschen zu retten. Deswegen leidet die Gemeinde heute noch, um Menschen zu retten. Guck mal, wir müssen uns doch nicht hier von den Ämtern oder sonst jemand alle möglichen Dinge um den Kopf packen lassen, wenn wir uns um Menschen kümmern, die sonst falten würden. Ja, normalerweise müsste man denken, alle Welt sollte solche Dienste ehren, soweit es nur geht. Und mit ihnen übereinstimmen und zusammenarbeiten, sagen, ihr tut ein Werk Gottes, das sagen durchaus Menschen. Das sagen nur wir nicht, die das Sagen haben. Ja, ich höre das immer wieder. Ich erlebe auch, dass wir geehrt werden von gottesfürchtigen Menschen. Ihr tut ein Werk Gottes. Aber unsere normale Haltung ist zu leiden. Aber die Gerechtigkeit Gottes wird dadurch bewiesen, dass Jesus nach diesen 33 Jahren nicht länger leiden muss, sondern wieder dort herrscht und regiert, und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Einmal hineingetaucht in diesen ganzen Sündensumpf, mit den ganzen Konsequenzen, mit dem ungerechtfertigten Leiden. Ich sage das wirklich so. Das war doch kein gerechtes Leiden im Sinne, dass er irgendwas Böses getan hat, wofür er dann ausgepeitscht werden musste oder sonst was. Es war die ganze Ungerechtigkeit der Welt auf ihn gelegt. Und die Gerechtigkeit Gottes hat das wiederhergestellt, was von Ewigkeit ist. Dass der, durch dessen Wort die Welten geschaffen sind, natürlich nicht angespuckt werden darf, sondern vor dem muss sich jedes Knie beugen, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und der Geist Gottes überführt davon, und das bedeutet auch, der Geist Gottes hat diesen Dienst, dass wir uns unserer Autorität als Kinder Gottes bewusst bleiben. Mit dem Leib Stephanus, der auf eine Weise sein Leben gibt, wo man nur anbetend niederfallen kann, sagen, gepriesen sei die Gerechtigkeit Gottes, die noch im Tod Erbarmen zeigt, aber die nicht für schuldlos halten wird in Schutt. Und das gehört dazu, dass in der Zeit, auch jetzt sind wir ja in der Zwischenzeit vor der Wiederkunft Jesu, in dieser Zeit Propheten aufstehen werden, zwei Zeugen, die um der Gerechtigkeit Gottes willen die Bosheit der Menschen schlagen werden mit was immer sie wollen. Und niemand wird ihnen widerstehen. Auch das gehört zur Autorität der Gemeinde. Und wir sollten uns dessen etwas stärker Bewusstsein, dass die Gerechtigkeit Gottes mit dem erhöhten Christus zusammenhängt. Und die Zeugnisse, die wir dort gehört haben, das hat mich Vielleicht habe ich das zu extrem aufgebaut. Die Zeugnisse waren ja Zeugnisse des Überwindens. Schaut mal. Es werden uns diese Beispiele in der Schrift gegeben. Hebräer 11 ist voll davon. Diese Beispiele des Überwindens aller Glaubenshelden von Abel an bis hin zu denen, die überwunden haben durch das Lammesblut, während sie geschlachtet wurden. Oder obwohl sie geschlachtet wurden. Obwohl sie sich verstecken müssen. Was war diese besondere Gebetszeit? Gottes Geist hat mich in einer dieser Gebetszeiten, also mit hineingenommen in das Leiden des Gottes. Ich kenne das zu verschiedenen Zeiten in meinem Leben. Aber es hat mich dort, als dieser Bruder aus Südkorea gesprochen hat, der im nordkoreanischen Gefängnis war und dort gelitten hat, der dort am Fragen war nach 2 Jahren Gefängnis, was Gott mit ihm vorhat. Und dann merkt, dass Gott ihn gebraucht unter den Gefangenen als Zeuge Jesu und unter den Wärtern als Zeuge dessen, dem Himmel und Erde gehört. Für mich der Kinsippe. Dort hat Gott mich teilhaben lassen, als wir gebetet haben, an dem Leiden der Gemeinde. An den Leiden, denen die Kinder weggenommen werden und die Eltern geschlachtet und Leiden, die Welt nicht wert ist. Aber wir bezeugen doch den Sieg Jesu Christi über diese Macht, über diese Macht. Und während wir dort gebetet haben, hat Gott zu mir geredet, Gefangene werden freikommen in 5 Tagen, in 5 Wochen, in 5 Monaten. Und ich weiß, dass das ist. Das geschieht. Gottes Kraft ist über all diesen satanischen Ideen. Dazu wird der Geist Gottes gesandt, um das zu nicht nur zu bezeugen, sondern der Welt die Augen dafür aufzutun, ob sie das annimmt oder nicht. Und das dritte über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Mir tun die Leute am meisten leid, die versuchen, mit dem Teufel zusammenzuarbeiten. Es gibt nicht wenige, die sind davon überzeugt und sagen, nicht nur Gott und der Teufel sind 2 Gegenpole, sondern der Teufel ist stärker. Kannst du sehen, wenn du die ganze Bosheit lässt. Kinder, ihr habt nichts verstanden, muss man denn sagen. Ihr seid den größten Loser auf den Leim gegangen, der von Anfang an Menschen belügt. Wir Menschen sind ins Ebenbild Gottes geschaffen. Das hat dem der alten Schlange nicht gepasst. Diese Gemeinschaft könnte sie nicht aushalten, nachdem sie selber aus der Gemeinschaft Gottes geworfen wurde. Erst gegangen ist. Erst selbst was dagegen setzen wird. Dann nicht aushalten können, dass die in das Ebenbild Gottes geschaffen sind, mit ihm in Gemeinschaft sind. Dann versucht, so viel wie möglich auf diese lügenhaften Pfad zu holen. Aber dieser Fürst der Welt ist gerichtet. Der Verkläger der Brüder ist aus dem Himmel geworfen. An dieser Stelle steht der geschlachtet worden ist, das Lamm, das sich für uns verwendet, Tag und Nacht, wann immer der Ankläger noch einen Spruch gegen uns hat und er konzentriert sich auf unsere Schwächen und Fehler und Sünden und Ungerechtigkeiten, dann steht der Hohepriester dazwischen. Und zeigt dem Vater die Wunden, mit denen bezahlt worden ist für diese Schwächen. Verschuldungen und Sünden. Und damit hat der Fürst dieser Welt seine Macht verloren. Das ist wichtig, ihr Lieben. Das muss bezeugt werden. Das ist das, was Gottes Geist der ganzen Welt bezeugt. Und es macht mich betroffen, dass das manchmal anders oder Ungläubige eher verstehen als Christen. Muslim, der ernsthaft Muslim ist, versteht das, nachdem er das erste Mal wirklich den Christen begegnet ist. Versteht das, nachdem er einen Traum gehabt hat. Und wir, wisst ihr, lieben das Zweite. Es ist beigebracht worden in der Schule. Und das wird dann kultiviert und damit soll diese Festigkeit unserer Nachfolger erschüttert werden. Aber Gott hat seinen Geist dagegen gesetzt. Und eine letzte Sache, ebenfalls aus dieser Zwischenzeit. 1. Samuel Kapitel 3. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Wort des Herrn selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli an seinem Ort lag und seine Augen fingen an schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er beantwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, hast du mich gerufen? Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen. Er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, hast du mich gerufen? Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Denn Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal, und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin, leg dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort, da kam der Herr und trat herzu und rief ihm vor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu ihm, siehe, ich werde doch in Israel und so weiter. Viermal redet Gott zu diesem Jungen, ehe er einmal hört. Er war ungefähr 10-mal schneller als ich. Ich hoffe, das macht uns Mut. Gott redet heute ebenfalls auf seinen Geist. Es gibt Zeiten, da redet er viel und es gibt Zeiten, da redet er selten. Kennen wir ja. Wenn ich eine Stunde mit meiner Frau zusammen bin, kann es durchaus sein, dass ich nicht ein einziges Wort höre. Wenn ich eine Stunde mit einer meiner Mitarbeiterinnen am Telefon bin, höre ich mindestens 2000 Worte. Das reicht noch gar nicht. Es gibt solche unterschiedlichen Zeiten. Und in Zeiten, wo wir nicht gewohnt sind, das Reden Gottes zu hören, muss man es lernen. Und ich bin mir sicher, dass das eines der Dinge war, die ebenfalls in dieser Zeit bei den Jüngern passiert ist. Zwischen Himmelfahrt, wo Jesus direkt zu ihnen geredet hat, und Pfingsten, wo Gottes Geist durch anfing, zu ihnen und durch sie zu reden, war eine Zeit des Schweigens. Wenn wir solche Zeiten in unserem Leben haben, lass uns sie mutlos werden. Sie gehören zur österlichen Freudenzeit. Es gehört zu Zeiten dazu, dass man mal aushält, dass wir kein gutes Wort finden. Das hilft dagegen. Okay, Frieden. Vielleicht nur zwei Dinge. Erstens, ermuntert euch selbst. Ermuntert euch selbst. Das heißt, helft euch gegenseitig. Redet euch gut zu. Ermuntert euch selbst, solange es heute heißt. Das heißt man nicht unbedingt sich selbst. Das heißt nicht, jeder ermuntere sich selbst, sondern ermuntert euch selbst, gegenseitig. Denkt euch gut zu. Erster Punkt. Und das zweite, aktiv sein ist richtig. Und zwar aktiv sein, sogar dann, wenn man gerade auf dem Arsch steht. Samuel hat sich hingelegt. Ich frage mich, ob ihn das nicht genervt hat, ein junger Kerl, der einen alten Sack zu dienen hat. Von dem wir lesen, dass auch, wenn ich sage alter Sack, meine ich das ganz buchstäblich. Der so dick war, dass er dann, also vom Stuhl fällt, das Genick bricht. Der hatte sich schon hingelegt, war der Priester immerhin, der lag dann schon, nachdem er schön Abendbrot gegessen hatte, lag. Und dann ist der Kleine eigentlich der viertelige Junge und legt sich auch schlafen. Ich denke, er hat sich gefreut, als einer heißt, Samuel, kann ich noch mal aufstehen. Wenn der hin, der will nicht, aber nichts, sagt wirklich wieder hin. Samuel, wieder beim Priester. Habe ich nicht, leg dich doch. Beim dritten Mal fällt dann dem Priester ein Aha. Wenn ich schon nicht höre, er hat keine Halluzination, dann muss Gott mit ihm reden. Ja, soll mit ihm reden, ich bin ja schließlich schon alt. Wisst ihr, das gibt diesen Hintergrund. Es Eli war ein inaktiver Mann. Das wirft Gott ihm vor. Du tust nichts gegen das, gegen die Sünden deiner Söhne. Der wusste das, aber nur ja. Leckere Hähnchen gab es gerade und Lammkeule am nächsten Morgen und so ging das den ganzen Leben weiter. Dann muss man doch nicht unbedingt sich den Stress machen. Und dann ist ein Junge, der gerade lernt, Gottes Stimme zu hören. Und nicht fasziniert, aufgestanden. Nicht umgedreht. Ohrstöpsel oder Kopfhörer reingedrückt. Sagen wir es den alten Mann noch. Ich habe nichts gehört. Zweimal wird er weggeschickt. Beim dritten Mal läuft er genauso wieder hin. Dann erst kriegt er eine Information, die macht er. Ach, das ist eine Zwischenzeit. Merkt es? Es wird ihm was gesagt, mit dem er nichts anfangen kann. Es wird ihm wieder was gesagt. Das kann man wieder nichts anfangen. Beim dritten Mal immer noch nicht. Erst beim vierten Mal ist er selber auf Sendung. Da hat er den Kontakt richtig gekriegt. Ich frage mich, warum hat Gott denn nicht gleich mit ihm komplett geredet? Er sagt nicht Samuel. Also es wird mit Israel, es werden in Israel Dinge geschehen, die bisher noch niemand erlebt hat. Er ruft ihn viermal, ehe er ihm die Botschaft antwortet. Warum? Genau, das ist das Training eines Propheten. Ich weiß nicht, vielleicht andere, es mag und Leute unter uns kennen, geben, die Stimmen hören. Und die sind dann zum Arzt gegangen und der hat Medikamente verschrieben, damit es aufhört, das Stimmen hören. Weil, das ist unsere heutige Methode, wie man damit umgeht. Weil man nicht dem Betroffenen hilft, sein Ohr zu Gott zu neigen, um dessen Stimme zu hören. Und weil man diese Sache ausblendet, auch nicht für ernst nimmt, dass jemand von anderen Stimmen beeinflusst wird, nämlich von dämonischen oder satanischen Stimmen, sondern da sagt man, ja, das ist irgendwie eine psychische Erkrankung und dann kriegt man irgendwelche Medikamente und dann hört man das nicht mehr. Wir hatten einen Mitarbeiter, der war noch nicht sehr gut, das war noch recht am Anfang unseres Dienstes. der nach seinem ersten Alkoholdelirium, ausgelöst durch gehorsames Hören auf den Arzt, der gesagt hat, bei der Erkältung dürfen Sie jetzt kein Alkohol und kein Nikotin zu sich nehmen. Und er hat sowieso nicht geraucht und hat dann tatsächlich seine, weiß ich nicht, 8 Flaschen Bier weggelassen, die er sonst jeden Tag getrunken hatte. Und dann begann ein 2-jähriges Stimmenhören. Tatsächlich durch den Alkoholentzug ist ein Delirium ausgelöst worden. Und ich bin an diesem Abend in die Familie gerufen worden, weil die Frau Angst gekriegt hat und er selber Angst hatte, weil ganz klar ihm Anweisungen gegeben wird, mach deine Frau tot und danach den Sohn und dann die Tochter. Und er hatte Angst davor. Und diese Stimme hat nicht aufgehört, 2 Jahre. Wir haben ihn dann in die Klinik gebracht. Die haben ihn dann medikamentenabhängig gemacht, zusätzlich zum Alkohol. Das wurde dann mühsamst über 7 Monate wieder langsam runterdosiert und seine größte Angst war, er hört immer noch diese Stimme. Die wird zwar langsam leiser, aber es ist immer dieselbe Stimme, die ihn befiehlt, zerstörerische, mörderische Dinge zu tun. Das hat dann erst aufgehört, als er sein Leben Jesus wirklich zur Verfügung gestellt hat und gelernt hat, wie Samuel aktiv der Stimme Gottes zu hören. Das ist nämlich eine der vielleicht letzte wichtige Information. Solange wir passiv sind, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir mit Stimmen bombardiert werden, die nicht die Stimme Gottes sind. Die Stimme Gottes war rar, war selten geworden. Warum? Weil man eben sowieso nicht aufhört. Samuel war dann der Erste, der tatsächlich durch Gott trainiert wird, mit 4-maligem Doppelruf. Es gibt ja insgesamt nur 7 Menschen, die mit dem Namen doppelt anrufen werden. Samuel ist einfach Samuel, Samuel. Ja? Und das heißt, warum sage ich, Gott hat 8-mal zu ihm geredet? Das sind ja 4-mal gewesen. Aber er hat 2-mal in seinem Namen gehört. Und als da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Wenn er also vorher, das heißt wie vorher, Samuel, Samuel, hat er also 4-mal seinen Namen doppelt gerufen. Und dann kommt die Botschaft und durch diese Gelegenheit lernt Samuel die Stimme Gottes zu hören, zu verstehen und ernst zu nehmen. Und das bleibt ein Leben lang. Denn er ist einer der ersten wirklich großen Propheten. Das wünsche ich uns, dass die Zwischenzeiten unseres Lebens uns nicht nur lästig sind, sondern dass wir damit rechnen, erstens, dass Gott seine Versprechen wahrnimmt, zweitens, dass wir immer weiter gehen als unser eigenes Leben. Das ist auch so ein großes Defizit. Viele denken, Gott redet immer nur mit Blick auf uns, aber er will durch uns oder zusammen mit uns Botschaften in diese Welt bringen. Er nimmt sich Zeit. Wir dürfen uns Zeit nehmen. Die Zeit, die Gott gibt. Und wir haben uns in dieser Zeit gegenseitig zu stärken. Amen.